Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Herzlich willkommen zum Rabe Info vom Freitag, dem 11. Januar 2013, heute mit folgenden Themen. Schleppender Wiederaufbau in Haiti, 3 Jahre nach dem verheerenden Erdbeben. Nicht wegsehen, Schweizer Rezepte gegen Kindersextourismus taugen für ganz Europa. Und Satanismus oder Provokation, das Musikphänomen Black Metal wissenschaftlich betrachtet. Am Mikrofon begrüßt Wilma Rall.
Rabe Info, das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Wir kommen zuerst zu den Nachrichten. Der Berner Migrationsdienst will die Asylzentren vor unerwünschten Besuchenden abschotten. In einem internen Papier hat er neue Zutrittsregeln in Kraft gesetzt. Demnach sollen Journalisten und Aktivistinnen nur noch mit einer Bewilligung in Asylzentren gelassen werden. Alle Besuchenden sollen zudem in einer Liste erfasst werden. Begründet werden die neuen Zutrittsregeln im Papier mit dem Recht auf Privatsphäre der Asylsuchenden. Dies berichtet der Bund, dem das Papier vorliegt. Warum diese neuen Weisungen nötig sein sollen, will der Migrationsdienst gegenüber der Zeitung nicht sagen. Es ist jedoch anzunehmen, dass es auf die immer lauter werdende Kritik seitens Asylorganisationen zurückzuführen ist an der Führung einiger Berner Zentren. Politikerinnen aus Bern aus dem linksgrünen Lager fordern eine Untersuchung und mehr Transparenz. Gestern hat das neue Berner Stadtparlament zum ersten Mal in neuer Zusammensetzung getagt. Dabei hat es SVP-Stadtrat Rudolf Friedli einstimmig zum neuen Stadtratspräsidenten gewählt. Der 45-jährige Fürsprecher wird die Stadtratssitzungen leiten und das Parlament gegen außen repräsentieren. Seine wichtigsten Ziele seien, ein Loch in der Berner Stadtkasse zu verhindern und den Stadtlandgraben zuzuschütten. Ebenfalls einstimmig hat der Stadtrat Tanja Espinosa-Haller von der Grünen Freien Liste zur ersten Vizepräsidentin und den Grünliberalen Claude Grosjean zum zweiten Vizepräsidenten gewählt. Claude Nobs ist tot. Der Gründer und langjährige Leiter vom Montreux Jazz Festival ist im Alter von 76 Jahren gestorben. Nach einem Langlaufunfall war er ins Koma gefallen, aus dem er nicht mehr erwachte, wie das Festival auf seiner Internetseite mitteilte. Damit verliert die internationale Musikwelt einen ihrer wichtigsten Konzertveranstalter. Vor fast 50 Jahren gegründet, holte Nobs mit seinem Festival Musikgrößen aus Jazz, Blues und Rock aus aller Welt nach Montreux. Vor 2 Jahren hatte Nobs die operative Leitung wegen gesundheitlichen Problemen abgegeben. Als Gastgeber aber war er bis zuletzt noch aktiv. Für die Schweizer Armee hat der Einsatz für das World Economic Forum WEF begonnen. Die nächsten 2 Wochen stehen für das WEF-Jahrestreffen rund 5000 Armeeangehörige im Einsatz. Die Einsatzverantwortung liegt jedoch bei den zivilen Behörden. Laut Mitteilung vom Verteidigungsdepartement VBS verursacht der WEF-Einsatz gegenüber den normalen Armee-Wiederholungskursen voraussichtlich keine Mehrkosten. Und noch zum Wetter. Morgen Samstag hat es im Flachland am Morgen noch Nebelfelder, dann wird es recht sonnig, insbesondere im Wallis und im Jura. Sonntag und Montag ist es wieder meist stark bewölkt mit vereinzelt Regen oder Schnee. Es wird wieder kälter bei um 0 Grad.
Rabe Info 95,6.
Morgen ist es 3 Jahre her seit dem schweren Erdbeben in Haiti. Das Erdbeben vom 12. Januar 2010 hinterließ gewaltige Zerstörungen. Schätzungen zufolge verloren bis zu 500.000 Menschen das Leben, fast 2 Millionen Menschen wurden obdachlos. Das Epizentrum lag nahe der Hauptstadt Port-au-Prince, sie wurde weitgehend zerstört. Die weltweite Solidarität war groß und es flossen riesige Mengen an Hilfsgeldern. Wie aber sieht denn die Situation heute aus, 3 Jahre nach dem Erdbeben in Haiti? Das fragte Benedikt Bachmann, den Landeskoordinator von Ärzte ohne Grenzen in Haiti, Oliver Schulz.
3 Jahre nach dem Erdbeben in Haiti ist die Lage nach wie vor angespannt. Viele Menschen und die Leute vor hauptsächlich in Slum-Gegenden fühlen sich nach wie vor wie vor 3 Jahren. Der Wiederaufbau geht sehr langsam und schleppend voran. Und auch die verschiedenen Gremien, die für die Gelder zuständig sind, waren für eine kurze Zeit im Jahre 2012 nicht aktiv, da auch der Präsident ohne Prime Minister nicht viel machen konnte.
Was konnte denn bisher erreicht werden?
Es wurde schon einiges erreicht. Vor allem in den letzten 2 Jahren wurden viele Straßen gebaut. Hauptsächlich auch die Zeltstädte, die man in der Stadt gesehen haben, sind mehr und mehr wieder weniger geworden. Es sind verschiedene Projekte gestartet zum Umzug dieser Leute, die in den Zeltstädten wohnen. Und man kann schon eine Veränderung in der Stadt sehen. Allerdings, wenn man im sogenannten Centre-Ville oder im Downtown von Port-au-Prince sich bewegt, sieht man noch viele Gebäude, wahrscheinlich so um die 70-80% der Gebäude, die zerstört sind.
Wo hapert es denn beim Aufbau?
Es hapert an verschiedenen Stellen. Nach einer so großen Zerstörung einer Hauptstadt ist es natürlich nicht einfach, wieder alles aufzubauen. Zum einen sind nur ungefähr 50% der Gelder, die versprochen wurden, hier auch wirklich angekommen. Zum anderen ist es so, dass ja auch schon vor dem Erdbeben viele Dinge nicht funktionierten, das Erdbeben das schlimmer oder schwieriger gemacht hat und man nun mit denselben komplexen Situationen sich wiederfindet, allerdings mit weniger Infrastruktur als vor dem Erdbeben.
Wie erdbebensicher wird denn heute gebaut?
Gut, das ist eine gute Frage. Man kann davon ausgehen, dass die Besitzer von Gebäuden oder diejenigen, die das Geld haben, erdbebensichere Häuser oder Gebäude zu bauen, dies auch tun. Wir sehen dies vornehmlich von internationalen Organisationen beispielsweise, die neue Gebäude bauen, die erdbebensicher sind. Auf der anderen Seite sehe ich tagtäglich, wenn ich durch die Slums fahre oder durch andere Gebiete fahre, Wiederaufbaumaßnahmen von kleinen Häusern oder von Häusern, wo ich einfach persönlich davon ausgehen muss, dass diese nicht erdbebensicher sind. Viele Menschen haben einfach nicht die finanziellen Möglichkeiten, erdbebensicher zu bauen, sodass man dieselben Häuser wie vor dem Erdbeben nun auch wieder sieht.
Das heißt, wenn wieder ein Erdbeben kommen würde, wären die Zerstörungen in einem ähnlichen Ausmaß wie 2010.
Es ist schwierig vorherzusehen, was passieren würde, wenn wieder ein Erdbeben geschehen würde. Aber meine Vermutung wäre durchaus, dass auch ein zukünftiges Erdbeben wieder eine sehr große Zerstörungskraft haben würde.
Welche Aufgaben erfüllen denn Ärzte ohne Grenzen hauptsächlich?
Ärzte ohne Grenzen war vor allem nach dem Erdbeben sehr, sehr aktiv. In den Monaten nach dem Erdbeben haben wir über 350.000 Patienten geheilt. Wir hatten über 16.000 chirurgische Eingriffe, 15.000 Geburten. Heute, 3 Jahre nach dem Erdbeben, haben wir vorzüglich oder hauptsächlich noch mit Cholera zu tun. Auf der anderen Seite betreiben wir 3 Krankenhäuser in Port-au-Prince, in Léogâne und auch eine sogenannte Maternity Ward, also ein Geburtenkrankenhaus, in welchem wir uns mit komplizierten Geburten befassen.
Am Anfang, nach dem großen Erdbeben, wurde fleißig gespendet. Wie sieht es heute aus mit den Finanzen?
In der Tat, nach dem Erdbeben sind sehr viele Spenden eingegangen. Wir danken auch den Spendern, die Ärzte ohne Grenzen gespendet haben. Wir haben ja nach einer relativ kurzen Zeit Spender darum gebeten, nicht mehr direkt für Haiti zu spenden, da wir davon ausgegangen sind, dass wir genug Geld für die medizinische Notfallhilfe erhalten haben. Mittlerweile, 3 Jahre nach dem Erdbeben, ist es so, dass zum einen keine Spendengelder mehr eingehen, aber auch viele der Gelder, die von den verschiedenen Regierungen oder Akteuren versprochen wurden, nicht eingegangen sind. 2010 wurde sehr viel Geld versprochen. Davon sind nur rund 50% hier im Lande eingegangen.
Betrifft das auch Ärzte ohne Grenzen selber?
Ärzte ohne Grenzen ist in der glücklichen Lage, dass wir uns aus privaten Spendern finanzieren und wir da, sage ich mal, ein gutes Vertrauensverhältnis haben, das uns auch sehr viel hilft. Ärzte ohne Grenzen in Haiti ist zurzeit sehr aktiv. Wir haben das Geld, das wir benötigen, um diese Aktivitäten durchzuführen, was sehr wichtig ist für die Bevölkerung von Haiti.
Einschätzungen von Oliver Schulz, Landeskoordinator von Ärzte ohne Grenzen in Haiti.
95,6. Rabe Info.
Sonne, Strand und Bequemlichkeit. Vor allem in den kalten Wintertagen zieht es sonnenhungrige Menschen in ferne Länder. Für diese Länder bringt der Tourismus zwar viel Geld, hat aber auch seine Schattenseiten. In vielen Feriendestinationen ist Kindersextourismus nicht nur ein lukratives Geschäft, sondern auch ein schwerwiegendes Problem. Bei der Bekämpfung vom Kindersextourismus nimmt die Schweiz international eine Vorreiterrolle ein. Gestern stellte sie ihre Rezepte in Berlin den europäischen Ländern vor, darunter auch die vor 2 Jahren lancierte Kampagne «Nicht wegsehen».
Wir können sexuellen Missbrauch von Kindern verhindern, wenn wir nicht wegsehen. Sexuellen Missbrauch von Kindern verhindern, wenn wir nicht wegsehen. Missbrauch von Kindern verhindern, wenn wir nicht wegsehen. Wenn wir nicht wegsehen. Nicht wegsehen.
Der kurze Videoclip auf der Homepage www.stopchildsextourism.ch soll zeigen, wie Kindersextourismus am effizientesten bekämpft werden kann. Und zwar sofort melden, wenn Verdachtsfälle auftauchen. Im Zentrum der vor 2 Jahren lancierten Kampagne vom Kinderschutz Schweiz steht die Sensibilisierung der Reisenden, sagt Talia Boni, Leiterin der Fachstelle ECPAT beim Kinderschutz Schweiz.
Die Eckpfeiler dieser Kampagne sind die Sensibilisierung via die Tourismusbranche aller Reisenden aus der Schweiz, die jetzt vielleicht in ein Hotspot-Land reisen wie Thailand oder Kambodscha, dass sie dort einfach auch die Augen nicht verschließen, wenn sie etwas beobachten, dass vielleicht Minderjährige sexuell ausgebeutet werden, dann werden sie auch ermutigt, das zu melden, sei es beim Hotelmanagement, ihrer Reiseleitung oder auch ganz wichtig die Möglichkeit, das in der Schweiz der Bundespolizei zu melden via einem Online-Meldeformular.
Das Online-Meldeformular auf der Homepage wurde zwar laut Talia Boni seit Kampagnenstart vor 2 Jahren nur rund 30 Mal ausgefüllt. Bei weltweit über 2 Millionen Kindern, die gezwungen werden, im Sexgewerbe zu arbeiten, scheint das eine sehr kleine Zahl zu sein. Gerade deshalb sei es wichtig, Homepage und Meldeformular nicht nur schweizweit, sondern europaweit bekannter zu machen. Das versuchte Talia Boni in Berlin zu erreichen, an der 2-tägigen internationalen Konferenz zur Bekämpfung von Kindersextourismus.
Für uns ist es wichtig, dass diese Vorarbeit, die die Schweiz geleistet hat, diese Pionierarbeit unterstützt wird. Und diese Kampagne wird jetzt europaweit ausgeweitet. Im Vordergrund stehen beide Pfeile, die Sensibilisierung der Reisenden und diese Möglichkeit, das Meldeformular auch in andere Sprachen zu übersetzen, dass dann auch andere europäische Staatsbürger das verwenden können.
Neben Behörden und Polizei sei es sehr wichtig, auch die Vertretenden der Tourismusbranche in die Kampagne mit einzubeziehen. Dieses Wochenende ist der Kinderschutz Schweiz deshalb auch bei der Ferienmesse Bern anwesend. Dabei würden die Tourismusunternehmen auch dazu angehalten, den sogenannten Tourism Child Protection Code, ein Verhaltenskodex für die Reisebranche, zu unterzeichnen.
In diesen einfachen 6 Kriterien, die umgesetzt werden, gehört auch eine sehr starke Firmenphilosophie, die Kinderschutz hochhält, aber auch die Ausbildung der Mitarbeitenden in der Schweiz und in den Feriendestinationen, dass sie das nicht tolerieren, wenn Kinder missbraucht werden. Es ist auch wichtig, vor Ort mit lokalen Behörden Kontakte zu knüpfen und so den Schutz der Kinder zu verstärken.
Sagt Talia Boni, Leiterin der Fachstelle ECPAT beim Kinderschutz Schweiz. Weitere Informationen zur Kampagne gibt's online unter stopchildsextourism.ch.
Rabe Info 95,6.
In der Heavy-Metal-Szene gelten sie als die Satanisten schlechthin, die Anhänger vom sogenannten Black Metal. Tatsächlich spielen die Musikschaffenden dieser besonders harten Rockmusikgattung mit satanistischen Bildern auf ihren Covern oder diabolischen Texten. Einer, der sich sehr intensiv mit Heavy-Metal-Musik beschäftigt, ist Pierre Hacker. Der Islamwissenschaftler hat seine Doktorarbeit über Heavy-Metal in der Türkei geschrieben. Dabei hat er sich auch mit der religiösen Thematik im Heavy-Metal auseinandergesetzt. Michael Spahr hat mit ihm gesprochen.
Sie gelten als Begründer des Black Metal, der düstersten Variante des Heavy Metal, die britische Gruppe Venom. Im Hintergrund ein Ausschnitt des 20 Minuten dauernden Songs At War with Satan. Wegen solchen Songs, aber auch wegen besonders diabolischen Plattencovers, wird oft nicht nur dem Black Metal, sondern generell dem Heavy Metal ein Hang zum Satanismus vorgeworfen. Dass Heavy Metal-Musiker und Fans den Teufel anbeten, dem widerspricht Heavy-Metal-Experte Pierre Hacker.
Was dem Metal im globalen Metal inhärent ist, war schon immer eine sehr religionskritische Haltung und auch eine Haltung, die Religion bewusst herausgefordert hat, die versucht hat, überkommene Moral- und Wertvorstellungen, die in Verbindung mit der Kirche sind, gegen die halt anzutreten und die zu überwinden. Aber das bedeutet nicht gleich Satanismus. Und auch müsste man darüber erstmal reden, was ist denn überhaupt Satanismus? Ne? Also wir haben ja auch einige Bands, die sagen, hey, wir sind Satanisten, aber was meint das überhaupt?
Oft hat ein Bekenntnis zum Satanismus mehr mit Provokation als mit tatsächlich gelebter Religiosität zu tun. Dort unterscheidet sich Black Metal ganz klar von White Metal. Beim sogenannten White oder Christian Metal ist nämlich klar, dass die entsprechenden Bands auch im Alltagsleben Anhänger des Christentums sind. Es gibt White Metal Bands, die an ihren Konzerten Bibeln verteilen. Sie bilden aber eine sehr kleine Nische in der gesamten Heavy Metal Szene. Dort gibt es denn auch Beispiele von Bands, die das Bekenntnis zum Satanismus sehr ernst genommen haben. Heavy-Metal-Kenner Pierre Hacker verweist auf Vorkommnisse in Skandinavien vor gut 20 Jahren.
Das war im Wesentlichen beschränkt auf die Szene in Norwegen, teilweise auch noch in Schweden. Da haben Anfang der 90er Jahre Kirchen gebrannt. Das heißt, dort hatten wir erstmal eine Szene, die sagte, wir setzen auch um, was wir predigen in unseren Songtexten. Und wenden uns gegen das Christentum, das ja eben auch mit Feuer und Schwert nach Skandinavien gekommen sei. Und da kam die Sache ganz groß in die Presse und wurde aufgepauscht. Und daher rühren auch diese Klischees, dass alle Schwarzmetaller jetzt Kirchen anzünden wollten.
Heavy Metal entstand in den 60er Jahren in den USA und Großbritannien. Richtig populär wurde das Genre Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre. Musikgeschichtlich lässt sich Heavy Metal also vergleichen mit der anderen Extremspielart der Rockmusik, dem Punk. Während Punk als urban und oft als politisch gilt, feiert Heavy Metal mehr Erfolge auf dem Land und gilt eher als unpolitisch. Laut Pierre Hacker stimmt das aber nicht ganz.
Also es ist sicherlich so, dass Metal nicht so politisch ist wie Punk, das ganz sicher. Aber wir haben auch im Metal immer Bands gehabt, die auch sehr politisch waren und ganz gezielt versucht haben, politische Messages rüberzubringen. Und ich denke, es ist einfach auch ganz stark vom Kontext abhängig, ob denn Metal politisch ist oder nicht. Das heißt, ob es als politisch wahrgenommen wird oder nicht. Ich hab in der Türkei über Metal gearbeitet. Und dort kann es schon allein politisch sein, wenn du eben lange Haare hast, schwarze Klamotten trägst und diese Musik machst. Weil das, oder dass du in der Öffentlichkeit Bier trinkst, so als kulturelles gutes Metal, weil die aktuelle Regierung im Moment versucht, den Alkoholkonsum in der Öffentlichkeit massiv einzuschränken. Und das heißt, wenn du dich dann vor die Bar mit einem Bier hinstellst und auf der Straße trinkst, dann ist das schon eine politische Botschaft. Und einige der Metaller vor Ort sehen das auch so, ne? Als Moment des Widerstands gegen die Regierung und ihre Politik.
Eine andere Parallele zum Punk zeigt der Heavy-Metal-Forscher Pierre Hecker mit seiner Arbeit über die türkische Szene auf. Heavy-Metal ist wie der Punk zu einer globalen Musikströmung geworden. Heftige Gitarrenklänge und pumpende Schlagzeuge hören wir heute sowohl in Brasilien als auch in Ägypten oder eben dann in der Türkei, wie zum Beispiel der Black-Metal der Gruppe Moribund Oblivion aus Istanbul.
Heute Freitag und morgen Samstag wird im Kino der Reitschule der Film Until the Light Takes Us gezeigt. Er wirft einen Blick auf die Hintergründe der Kirchenverbrennungen und Gewaltexzesse in der norwegischen Black-Metal-Szene der 90er Jahre. Die Details zur Filmvorführung gibt es auf der Website musikfilmfestival.norient.com.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Das war's vom Rabe Info vom 11. Januar. Wir melden uns am Montag wieder um 11 Uhr mit der nächsten aktuellen Ausgabe. Sie hörten Beiträge von Michael Spahr und Benedikt Bachmann. Am Mikrofon verabschiedet sich Wilma Wall. Die wünscht ein schönes Wochenende. Bleibt dran. Habt's gut.
Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.